ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und ich freue mich, wie ihr wahrscheinlich auch, aufs Wochenende. An diesem Freitag gibt's aber noch viel zu besprechen hier im Podcast, denn es ist jede Menge los in Hamburg. Es bahnt sich ein neuer Wettskandal im Fußball an und auch Hamburger Vereine aus der Oberliga könnten betroffen sein. In der Harburger SPD gibt es mächtig Unruhe und Streit, da dröseln wir mal auf, worum es geht. Außerdem hat ein Gerichtsprozess begonnen, da geht es um mutmaßliche sexuelle Belästigung und Tatort ist ausgerechnet die Hamburger Staatsanwaltschaft. Also ihr kommt gut informiert ins Wochenende, denn zum Schluss haben wir ja auch noch unsere Kulturtipps. Wir haben Freitag, den 6. September. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
19 Jahre liegt der große Wettskandal im deutschen Fußball zurück. Schlüsselfigur damals war der Schiedsrichter Robert Heutzer. Gibt es nun womöglich einen neuen Wettskandal? Das fragen sich auch viele hier in der Redaktion bei uns, seit die Mopo, die Hamburger Morgenpost, heute einen Bericht veröffentlicht hat. 17 Spiele sollen manipuliert worden sein, unter anderem in der Hamburger Oberliga. Das wäre wirklich ein neuer Wettskandal. Heiko Sander ist dran an dem Thema. Heiko, was genau ist da der Vorwurf?
Ja, es geht halt um 17 Spiele, bei denen es Merkwürdigkeiten gibt. Also sowohl von Spielern, in einem Spiel soll es zum Beispiel nur Eigentore gegeben haben, aber auch sehr merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Und offenbar hat da jetzt der Fußballverband tatsächlich Hinweise darauf, dass da manipuliert worden sein könnte. Das Ganze steht noch sehr am Anfang. Es gibt noch nicht mal richtig staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Jetzt ist die Innenbehörde gefragt, die ja für den Sport zuständig ist, da mehr Licht ins Dunkel zu bringen.
Aber für wie wahrscheinlich, auch nach deiner Erfahrung, und du hast ja auch mit vielen Menschen so im Bereich Fußball gesprochen, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass da was dran ist?
Das ist relativ wahrscheinlich. Es gibt einige Sportreporter, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, die sagen, uns sind da auch schon im Vorfeld Dinge aufgefallen, unter anderem einen Verein, weil das ja nur ein Verdacht ist, dürfen wir den Verein nicht nennen, aber der erst ganz viel verloren hat und dann plötzlich ganz viel gewonnen hat. Das kann natürlich Zufall sein, aber denen ist da auch schon was Merkwürdiges aufgefallen. Und es ist so, dass tatsächlich es auch schon häufiger diese Verdachtsmomente gab, dass da in der Oberliga tatsächlich gewettet wird vom Ausland aus, dass da Wettbüros sind, die das machen. Und es ist halt einfach sehr leicht zu manipulieren, heißt es, weil einfach sehr, sehr, sehr viele Beteiligte da sind in diesem Amateurfußball.
Wenn sich das bestätigt, wäre das natürlich ein großer Skandal. Zumal, was ich auch nicht wusste, es ist natürlich verboten, Spiele zu manipulieren, ganz klar. Aber es ist auch schon verboten, überhaupt auf Amateurspiele, zum Beispiel in der Oberliga, zu wetten. Das ist auch schon illegal. Aber das passiert trotzdem öfter?
Ja, es ist verboten, aber es wird offenbar über ausländische Wettbüros trotzdem gemacht. Und nun stellt man sich die Frage, was wollen die denn mit unseren Oberligaspielen und wie erfahren sie denn davon, was da eigentlich gerade passiert? Und da werden sogenannte Scouts eingesetzt, also die Datenscouts, die stehen am Spielfeldrand und tickern das Spiel die ganze Zeit mit. Und da hat zum Beispiel der TSV Niendorf gerade einen solchen Mann am Rande seines Platzes am vergangenen Dienstag des Platzes verwiesen, weil er tatsächlich gesehen hat, dass der Mann da die ganze Zeit das Spiel mittickert. Da gibt es sogar ein Video davon, wie der Mann zur Rede gestellt wird.
Entschuldigung, für wen machen Sie hier? Für wen tickern Sie?
Ja. Realtime Sportcast.
Okay. Ist verboten, das wissen Sie.
Ist verboten,
ja, das wissen Sie. Illegale Sportwetten wissen Sie.
I don't know.
Okay. Ist verboten. Also es wäre nett, wenn Sie damit aufhören oder den Platz verlassen. Die beiden Möglichkeiten gibt es.
Okay.
Ja?
Ja.
Ja, der TSV Niendorf, das war da der Sportmanager, der den Mann da des Platzes verwiesen hat, der hat mir am Telefon gesagt, wir haben davon abgesehen, die Polizei zu rufen, weil der Mann auch noch seinen kleinen Sohn offenbar dabei hatte, vielleicht tatsächlich nicht so richtig wusste, in welchem Bereich er da tatsächlich sich an illegalen Wetten beteiligt. Aber man sieht, dass halt tatsächlich dieser Bereich, den wir jetzt gar nicht mal so als so wichtig ansehen, jetzt vielleicht dieser Oberliga-Bereich, dass der tatsächlich interessant ist, offenbar für illegale Wettmanipulation. Es wird mir gesagt, dass es dann sowas gibt, wie zum Beispiel wird gewettet auf noch einen Elfmeter in den letzten 15 Minuten. Und da steigen natürlich dann die Quoten kurz vor Schluss. Und wenn dann der Schiedsrichter aber vielleicht tatsächlich bestochen ist und der dann noch eine solche Fehlentscheidung herbeiführt, das bleibt tatsächlich bei der Menge der Entscheidungen, die es gibt, in diesem relativ großen Bereich des Amateursports dann unentdeckt. Und deswegen sind ja Sportwetten im Amateurbereich auch in Deutschland verboten.
Ja, sehr eindrückliches Video, wo wir ja gerade einen Ausschnitt von dem Ton gehört haben. Wenn sich das bestätigen sollte, wie groß ist der Schaden für den Fußball in Hamburg?
Naja, der Schaden ist natürlich darin, wie viel Vertrauen kann man zu den Spielen haben. Und man kennt das ja. Also Fußballspiele, die sind ja auch mal merkwürdig. Da gibt's ja mal plötzlich auf einmal, dreht sich das Spiel nochmal. Und es gibt auch Schiedsrichterfehlentscheidungen, über die dann viel diskutiert wird. Und das Ganze steht natürlich dann immer so ein bisschen unter dem Verdacht, ist das hier vielleicht manipuliert? Heute Abend gibt es da ausgerechnet im Élysée den Jahresempfang des Hamburger Fußballverbandes. Und ich kann mir vorstellen, dass das dort Gesprächsthema sein wird und dass man sich bestimmt gewünscht hat, über nettere Themen heute Abend zu sprechen bei diesem festlichen Empfang.
Denn es hat ja auch das Potenzial, da Vertrauen kaputt zu machen. Heiko, du bleibst an dem Thema dran, ob sich das so bestätigt oder ob da möglicherweise einige Vorwürfe eben doch nicht zutreffen. Falls ihr auf dem Weg in den Sommerurlaub oder auf dem Heimweg nicht im Stau gestanden habt, dann habt ihr wohl besonders viel Glück gehabt. So viel Stau war lange nicht mehr auf Hamburgs Autobahn. Der ADAC hat ermittelt, dass es ein Viertel mehr Sommerstaus gab als vor einem Jahr. Insgesamt 4.281 Kilometer. Und den längsten gab es am Sonntag, den 18. August, mit 23 Kilometern Länge. Und was sagt der ADAC dazu? Der Urlaub mit dem Auto liegt weiter voll im Trend. Ja, kann man schon drauf kommen. In der SPD in Harburg gibt es mächtig Streit. Der ist so heftig, dass mittlerweile auch die Parteispitze für ganz Hamburg sich eingeschaltet hat. Worum geht's? Türkeistämmige SPD-Politiker sollen angeblich 8 Wahlplakate einer SPD-Politikerin ohne Migrationshintergrund beschädigt haben. Deshalb gab es sogar Hausdurchsuchungen. Ob was dran ist an den Vorwürfen, das ist noch nicht geklärt, aber trotzdem eskaliert die Sache jetzt. Reinhard Postel kennt sich da aus. Reinhard, was ist jetzt passiert?
Ja, Hamburgs SPD-Landesvorstand ist gestern Abend zu einer Sondersitzung zusammengekommen. So wichtig ist der Harburger Streit. Und die 33 Männer und Frauen, sie werden ja geführt von Melanie Leonhardt und Nils Weiland, die sind höflich gesagt entschieden vorgegangen gegen die beiden aufstrebenden Sozialdemokraten. Man kann auch sagen knallhart. Die beiden türkischstämmigen Genossen, die müssen für 3 Monate alle Parteitätigkeiten ruhen lassen. Und immerhin handelt es sich hier um Harburgs Vizekreischefin und um einen Distriktchef. Der SPD-Landesvorstand sieht bei ihnen wegen der beschädigten Wahlplakate ein parteischädigendes Verhalten und begründet, die Vorwürfe hätten zu einem massiven Vertrauensverlust geführt. Und dann wird auf sogenannte Dritte verwiesen, auf gut Deutsch auf andere Parteien. Da bestehe ein erhebliches Risiko, Zitat, dass Vorwürfe im Wahlkampf instrumentalisiert werden und gegen die Partei verwendet werden können. So steht es in dem Beschluss, der eigentlich vertraulich ist, aber der uns vorliegt.
Okay, da wird also auch noch zum Vorwurf gemacht, dass die beiden an die Öffentlichkeit gegangen sind.
Auch das, ja.
Und was man ja auch mal nochmal festhalten muss, die Vorwürfe sind eben noch nicht geklärt, aber trotzdem jetzt dieser Beschluss. Was bedeutet das für die Betroffenen?
Ja, die beiden dürfen jetzt nicht für die Bürgerschaftswahl kandidieren. Das wollten sie aber und auch durchaus mit Chancen, denn in den Harburger SPD-Kreisverband, da sind in letzter Zeit sehr viele neue Mitglieder eingetreten, besonders viele mit Migrationshintergrund, Deutsch-Türken. Bundesweit haben nur 3 SPD-Distrikte mehr Neumitglieder gewonnen und für Harburg gab es deswegen sogar ein dickes Lob von der Partei. Chefin Saskia Esken.
Interessant. Am Ende geht es ja um 8 beschädigte Wahlplakate. Jetzt jedenfalls vordergründig. Warum führt das zu so viel Streit, diese 8 Wahlplakate? Steckt da womöglich noch mehr dahinter, ein größerer Konflikt?
Ja, ich befasse mich ja schon länger damit und da hat sich der Eindruck verfestigt, es geht um einen langjährigen Konflikt zwischen deutschen Genossen und türkischstämmigen Genossen. Manche wollen jetzt mit ihren türkischstämmigen Genossen abrechnen und zwar seit vor gut 2 Jahren Oksan Karakus, Harburgs SPD-Kreischefin, wurde. Völlig überraschend, sie hatte eine kurzfristige Kampfkandidatur angesetzt und bei der Abstimmung hatte sie sehr viele türkischstämmige Genossen mitgebracht. Und seitdem kracht es auch gegen die Vizekreischefin und ihren Distriktchef. Deutsche Genossen wollten ja kurz vor der Bezirkswahl nachts beobachtet haben, dass Deutsch-Türken die Plakate zerstört haben. Angestiftet haben sollen sie eben diese beiden Genossen, die jetzt ja für 3 Monate ihre Parteiarbeit ruhen lassen müssen. Und wegen der Wahlplakate hatte es sogar 6 Hausdurchsuchungen gegeben durch die Staatsanwaltschaft. Was also gegen Wirtschaftsbetrüger und Gewalttäter manchmal aus irgendwelchen Gründen unterbleibt, die Hausdurchsuchung. Das geschah ja wegen eines Schadens von vielleicht 100 Euro. Ob es nun Beweise gibt, das hast du schon gesagt, das ist unklar. Doch der SPD-Landesvorstand lässt nicht die Unschuldsvermutung gelten. Er will auch keine vermittelnden Gespräche, sondern setzt auf harte Kante.
Vielen Dank, Reinhard.
Ja, gern.
übergriffige Männer, die Frauen wie zufällig berühren, Sprüche über ihr Aussehen machen oder sie sogar belästigen und begrapschen. Das ist ein Riesenthema, spätestens seit dem MeToo-Skandal. Und das Besondere an dem Fall, um den es jetzt geht, er spielt in der Hamburger Staatsanwaltschaft. Seit heute muss sich ein 57-jähriger Mitarbeiter, ein Ausbilder bei der Staatsanwaltschaft, vor Gericht verantworten. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner hat das verfolgt. Elke, ich glaube, in dem Fall ist es nochmal besonders wichtig zu betonen, es geht um einen Verdacht, um Vorwürfe. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Was wird dem Mann denn vorgeworfen?
Na, du betonst gerade so die Unschuldsvermutung, das ist ja auch richtig. Aber in dem Fall ist es so, dass er diese Berührungen, um die es jetzt geht, sogar einräumt. Also es steht außer Frage, dass der Mann den Kolleginnen, den auszubildenden Frauen körperlich wirklich sehr, sehr nahe gekommen ist. Die Frage ist aber jetzt, ist das in diesem großen Graubereich noch legitim gewesen? War es einfach freundschaftlich kollegial oder war es ein sexueller Übergriff? Also es geht eigentlich darum, diese Handlungen, die an sich erstmal weitgehend unstreitig sind, zu bewerten. Und ihm wird halt vorgeworfen, dass er einfach ständig den Kolleginnen körperlich zu nahe gekommen ist. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn er ihnen was erklärt hat, er war ja der Ausbilder, ist er dann so zu ihnen gekommen auf die Seite des Computers, hat sich so hinter sie gestellt und hat dann dabei immer so seine Hand auf die Schulter der Frau gelegt. Ne? Das ist was, kann man sagen, ja, freundschaftliche Geste. Für die Frauen war es aber zu nah. Die fanden das übergriffig, die wollten das nicht. Die haben dann versucht, sich da irgendwie rauszuwinden, haben geräuspert. So einer hat erzählt, dass sie immer schon versucht hat, so räumlich so Barrieren aufzubauen um ihren Schreibtisch, damit er halt nicht nah an sie rankommen kann. Aber diese Barrieren hat einfach weggerollt, zack, und dann war er wieder da.
Wie ist das Ganze dann ins Rollen gekommen? Wie ist der überhaupt vor Gericht gelandet?
Das war eine Begegnung in der Teeküche. Zwei Kolleginnen standen zusammen. Die eine war schon länger da, die andere erst relativ neu. Und die schon länger da war, fragte dann die jüngere Kollegin, und wie gefällt es ihr so bei uns? Ja, und dann druckst du die so ein bisschen rum. Und dann hat die andere Kollegin nochmal nachgefragt, irgendwas ist doch, sag doch mal, was ist denn? Und hat sie gesagt, oh ey, der Ausbilder, der fasst mich ständig an. Und dann fiel der anderen Kollegin wie Schuppen von den Augen, dass gar nicht nur sie davon betroffen war, sondern dass es mehreren so gegangen zu sein scheint, hat sie gesagt, ey, mir geht es auch so. Und dann haben sie noch eine dritte Kollegin ins Boot geholt, bei der sie auch den Eindruck hatten, dass sie immer sehr viel Distanz zu dem gesucht hat. Und dann waren sie zu dritt und sind zu ihrer Vorgesetzten gegangen.
Der Angeklagte hat sich ja heute auch geäußert. Was sagt er dazu?
Also er ist sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Also er räumt halt ein, dass es diese Berührung gegeben hat, aber er stellt das so dar, als das wäre doch ganz normaler Umgang gewesen. Er ist sich überhaupt keiner Schuld bewusst und hat auch überhaupt nicht jetzt heute zu den Frauen mal sowas gesagt wie, tut mir leid, dass ihr das so missverstanden habt oder so, sondern der saß da mit verschränkten Armen über, ja, und hat sich das angehört und danach hat er immer erzählt, nach jeder Aussage, nee, stimmt alles nicht.
Ist er denn noch auf seinem Posten? Arbeitet er noch dort?
Nee, er ist ja seit einem Jahr nicht mehr. Also diese Vorwürfe sind bekannt geworden, er war gerade im Urlaub. Und er hat dann am letzten Tag seines Urlaubs einen Anruf bekommen von seiner Chefin, dass er erstmal nicht zurückkommen soll. Das Ganze ist jetzt ein Jahr schon her und jetzt wird es wohl davon abhängen, wie dieser Prozess ausgeht.
Und allein das ist ja möglicherweise auch noch eine größere Strafe, als ihm jetzt überhaupt in dem Prozess droht. Danke, Elke.
Sehr gerne.
Es wird Zeit für mein heißgeliebtes Freitagsritual. Annette Matz aus der Kulturredaktion ist da und sie hat ein Geräusch mitgebracht, das darf ich raten. Mhm. Und das hat was damit zu tun, was an diesem Wochenende in Hamburg los ist.
Genau, und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob du das errätst. Was, also eigentlich ist es ganz leicht. Ich denke ja immer, ist es leicht, aber mach mal.
Auf dem Marktplatz stehen wir, also sozusagen im Zentrum des Stadtteils.
Ja. Das ist Carsten Sekund.
Sehr gut.
Haha, aber aus welchem Stadtteil meldet er sich? Du, ich habe ja vielleicht ein bisschen geübt, vorweg geluschert, was an diesem Wochenende los ist. Und das könnte Wilhelmsburg sein.
Nein, falsch.
Ah, daneben.
Falsch. Nein, Carsten steht nämlich auf der Bühne in Billstedt. Weil es ist nämlich Billevue. Das gibt es ja schon ganz lange und das organisiert immer der Kulturpalast Billstedt und das ist an diesem Wochenende wieder. Großes Stadtteilfest, das größte heißt es im Hamburger Osten. Die feiern das seit über 20 Jahren. Riesiges Fest, Party mit K-Pop, Hip-Hop und Rudelsingen. Und wer nicht Rudelsingen will, kann auf die Hüpfburg gehen oder mit seinen Kindern da irgendwas machen. Also die Hauptbühne, und das, Carsten, ist am Oehlendorfer Marktplatz, geht los morgen um 13 Uhr und Sonntag geht's weiter mit der Bellevue. Ja, und Mensch, das Wetter soll ja so wahnsinnig gut werden. Da fragt man sich natürlich, was gibt's noch draußen? Und klar habe ich noch was für draußen dabei, was ganz toll ist. Und das ist in Wilhelmsburg. Das ist nämlich im Inselpark in Wilhelmsburg das Lichtkunstfest Parkleuchten. Und das finde ich ganz hübsch. Da geht es um 20 Uhr los. Lichtkünstler und Lichtkünstlerinnen haben so Skulpturen beleuchtet, Fassaden und es soll auch was zum Mitmachen geben. Ich weiß nicht ganz genau, wie man da interaktiv sich beteiligen kann, aber kann man ja mal schauen. Geht los. Heute und morgen jeweils um 20 Uhr bis 23 Uhr kann man, ich finde, das ist, klingt irgendwie romantisch, da durch diesen Inselpark wandern und sich Lichtkunst
bestimmt
anschauen.
Toll. Das, ne? Dachte ich nämlich, dass du das meinst tatsächlich. Du bist einfach unberechenbar. Man sollte dich nicht unterschätzen.
genau. Naja, und dann starten heute noch die Stiftungstage. Und die gibt's ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und das klingt immer nicht so sexy auf das erste Hören, aber da ist echt richtig was los. Auch kulturell, denn Kultur wird ja oft auch von Stiftungen unterstützt. Man kann sich zum Beispiel durch das Depot des berühmten Fotografen F.C. Gundlach führen lassen. Das fand ich super spannend. Oder die Gitarre Foundation in der Schlüterstraße sich anschauen. Das würde mein Mann spannend finden. Oder man geht in den Michel, kann da eine Führung machen. Es gibt viele, viele, viele Sachen. Ich kann sie natürlich nicht alle aufzählen. Am besten man guckt unter stiftungstage.de. Und ich sage noch eins, am 14. September gehen die Stiftungstage dann auf dem Rathausmarkt zu Ende. Da wird Hamburgs längste Tafel für Demokratie eingedeckt. Die Stiftungstage stehen nämlich unter dem Motto Vielfalt vereint. Und dabei ist dann auch das Bundesjugendballett. Und du weißt, neben dem Motto, was ich gut finde, Vielfalt vereint, ist allein natürlich das schon der Grund für mich, dahin zu gehen dann am 14. Aber das ist ja noch ein bisschen hin.
Und was du jetzt alles erzählt hast, das hört sich schon viel sexier an als Stiftungstage. Genau. Ehrlich gesagt, vielleicht muss man sich mal einen neuen Titel überlegen. Ja.
So ist es.
Das war Hamburg heute für diesen Freitag und auch für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Eine frische Folge Hamburg heute gibt's dann wieder am kommenden Montag mit meiner Kollegin Elke Spanner. Und damit ihr keine Folge verpasst, am besten den Podcast noch schnell abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. So, das war's aber nun wirklich. Macht's gut, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.